Die Jugendlichen würden sich wahrscheinlich ein bisschen mehr Mitspracherecht wünschen und ein bisschen mehr Respekt für das, was sie machen. Respekt ist ja keine Einbahnstraße, ne? Respekt muss man geben, um auch was zu bekommen. So. Aber wie ich schon vorhin über Corona erzählte, oftmals haben wir Erwachsenen halt einfach so eine Art und Weise, wie wir halt Jugendliche, vor allem Kinder und Jugendliche, halt total so zur Seite schieben, ne? Und halt wenig auf Augenhöhe unterwegs sind. Und ich kann mir vorstellen, dass viele sich da auch einfach so nicht gehört fühlen, ne?
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alles muss raus Podcasts. Heute mal wieder mit einer besonderen Folge, die meine Kollegen und Kolleginnen aufgenommen haben, und zwar Luca und Marlon. Wir saßen zusammen in der Konferenz und haben darüber gesprochen, dass ja diese Polizeistatistik wieder rausgekommen ist. Und wir sprachen darüber, dass diese Polizeistatistik jedes Jahr wieder dafür sorgt, dass neurechte und rechte Medien, dass populistische Medien und konservative Medien diese Statistik verwenden, um ihren Punkt zu machen, um irgendwas zu belegen, was sie für richtig halten. Und wir haben uns gefragt, geht das überhaupt? Kann man eine Statistik wie die Polizeistatistik dafür verwenden? Und Luca und Marlon haben deswegen Gespräche geführt und diese Folge als ultimative Folge gemacht. Wie sinnvoll ist die Polizeistatistik, die jedes Jahr erscheint, um damit irgendetwas in dieser Gesellschaft zu belegen? Ich wünsche euch viel Spaß.
Deutschland ist unsicherer geworden. Zu diesem Schluss könnte man kommen, wenn man sich die Zahlen der gerade erst veröffentlichten Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2023 anschaut. In der PKS, so wird die polizeiliche Kriminalitätsstatistik abgekürzt, da steht drin, dass es im Jahr 2023 einen Anstieg aller erfassten Straftaten von insgesamt 5,5% im Vergleich zum Vorjahr gab. Das Innenministerium, das die PKS am 9. April vorgestellt hat, spricht von einem besorgniserregenden Trend im Bereich der Gewaltkriminalität, und auch viele andere Politiker bezeichnen die Zahlen im Bereich der Jugend- und Ausländerkriminalität als alarmierend.
Das klingt alles erstmal sehr dramatisch. Aber ist Deutschland wirklich unsicherer geworden? Wie verlässlich sind die Zahlen der PKS überhaupt? Und wie sieht die Realität der Jugendlichen aus?
In diesem Podcast wollen wir gemeinsam mit euch verstehen, warum die Debatte rund um die Statistik so kontrovers geführt wird. Dafür werfen wir mit einem Kriminologen einen Blick hinter die Zahlen und auf die Debatte, die seit der Veröffentlichung stattfindet.
Außerdem sprechen wir mit einem Streetworker über die Arbeit mit Jugendlichen auf den Straßen Berlins und über seinen Blick auf die Debatte.
Aber fangen wir erstmal mit der PKS selbst an, um zu verstehen, was da eigentlich genau drinsteht und ob die Zahlen die richtige Grundlage für eine Migrationsdebatte sind, habe ich mit dem Kriminologen Dr. Martin Thüne gesprochen. Aufgrund seiner Kritik bekommt er regelmäßig Hass-E-Mails und Drohungen zugeschickt. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, mit mir zu sprechen. Die Statistik hat, so war mein Eindruck, bei vielen Menschen für Sorgen und Ängste gesorgt. Und die Frage, die eigentlich so ein bisschen über allem steht, ist: Ist Deutschland wirklich unsicherer geworden? Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
Meine Einschätzung dazu ist, dass man auf Grundlage der PKS dazu gar keine Einschätzung abgeben kann. Das hört sich erstmal ein bisschen radikal oder fatalistisch an, ist aber tatsächlich meine Überzeugung. Denn ich befasse mich ja nun hauptberuflich schon lange mit Kriminalität, sowohl als Polizist, Schutzpolizei, Kriminalpolizei und später dann auch als Kriminologe. Und je länger ich das mache, desto mehr wird mir eigentlich bewusst, dass man eben mit der PKS alleine wenig anfangen kann. Ich will jetzt nicht sagen gar nichts, aber alleine mit ihr würde ich fast sagen, man kann gar nichts anfangen, man kann wenig mit ihr anfangen, aber auch nur dann, wenn man das in Beziehung setzt zu anderen Datenquellen. Das liegt einfach daran, dass die PKS keine Kriminalstatistik in meinen Augen ist, wie der Begriff natürlich erstmal nahelegt. Das heißt ja polizeiliche Kriminalstatistik, sondern es ist eigentlich eine Arbeitsstatistik der Polizei. Das heißt, die Statistik sagt aus, womit sich die Polizei so im Groben im Bereich der Strafverfolgung befasst hat. Und das kann eben mal auch in einem Jahr mehr sein, das kann weniger sein und das hat unterschiedliche Gründe. Das kann natürlich sein, dass tatsächlich sich was da verändert hat. Und das ist auch was ganz Normales. Da braucht man weitere Datenquellen dazu. Und das ist eben schade, dass bei diesen jährlichen Veröffentlichungen in der Regel auf diese weiteren Datenquellen, die es ja in Teilen gibt, verzichtet wird, sondern dass man eben wohl wissend, dass die PKS so anfällig für Fehler ist, dass man dann doch immer wieder sehr prominent darauf abstellt. Und das ist schade, weil es da viele Jahrzehnte schon sehr, sehr deutliche Kritik gibt, auch gerade aus der Kriminalwissenschaft, und diese Kritik wird aber nur in Teilen oder eben manchmal auch gar nicht zur Kenntnis genommen.
Was wird denn eigentlich in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik erfasst und warum wird die jedes Jahr veröffentlicht? Also was ist die Funktion dieser Statistik?
Ja, auch da scheiden sich schon die Geister. Ich würde sagen, die Statistik hat in meinen Augen oder sollte eigentlich die Funktion haben, und das ist auch völlig legitim, darzustellen, womit sich die Polizei im Bereich der Strafverfolgung so befasst. Denn das ist ja irgendwie auch eine steuerfinanzierte Institution. Das heißt, es ist natürlich sinnvoll, dass Menschen auch einen Beleg darüber haben, was macht die Polizei da. Und es geht natürlich, das ist eine weitere Funktion, auch ein Stück weit darum, dass die Polizei selber ein Lagebild hat, einen Lageüberblick. Weil das kann man sich ganz leicht vorstellen, wenn man sich jetzt mal den einzelnen Polizisten vorstellt in einer Dienststelle. Natürlich hat man da so grob eine Idee, was mache ich denn jeden Tag? Aber wenn man das hochaggregiert, wie sieht's denn aus in einer Region? Wie sieht's denn aus in einem Bundesland? Wie sieht's im Bundesgebiet aus? Das kann niemand einfach mehr so dann auf dem Schirm haben. Da braucht's natürlich eine statistische Erfassung, so wie wir das in vielen Bereichen haben. Das heißt, es ist genau eine Arbeitsstatistik, womit, was hat die Polizei für Anzeigen aufgenommen? Allerdings, und jetzt kommt schon eine Kritik, leider ist es eben in Wahrheit noch nicht mal das, weil die Polizei macht ganz, ganz viel mehr. Also sie macht ja nicht nur Strafverfolgung, sondern auch Gefahrenabwehr, und auch im Bereich der Gefahrenabwehr ermittelt sie in Anführungsstrichen. Das heißt, sie legt Akten an, sie befragt Menschen. All das ist aber zum Beispiel nicht in der PKS mit drin, dieser ganze Bereich Gefahrenabwehr. Was ich damit nur sagen will, also es stimmt sogar nicht mal, wenn man sagt, es ist eine Arbeitsstatistik der Polizei im Bereich Strafverfolgung. Auch das ist es nicht. Und das macht es sehr schwierig, auch wenn ich oder andere Kolleginnen und Kollegen dieses Fach auch unterrichte, auch gegenüber Polizeibeamten. Man muss erstmal sehr, sehr viel Zeit aufwenden, genau dieses Klein-Klein. Was ist denn jetzt drin und was nicht und warum ist das so? Und manchmal ist es auch einfach so, dass man sich selber fragt, macht das überhaupt Sinn? Und ich komme dann doch auch regelmäßig zum Ergebnis, nee, eigentlich macht das keinen Sinn, weil das kann niemand mehr, selbst Fachleute können das kaum noch vernünftig interpretieren. Das heißt, man muss auch sagen, selbst wenn man jetzt sagt, Straftaten sind ganz schlimm angestiegen in der PKS, selbst im Hellfeld, also das, was Behörden registrieren, ist die PKS nur ein Ausschnitt. Das heißt, es gibt eigentlich, das muss man sagen, da kann man jetzt drüber verzweifeln oder nicht, es gab eigentlich schon immer sehr viel mehr Kriminalität, als es die PKS suggeriert.
Jetzt hört man ja schon raus, dass die Interpretation dieser Statistik gar nicht so einfach ist, selbst für Fachleute. Trotzdem ist es eine Statistik, die der Öffentlichkeit vorgestellt wird und die auch von den Medien und der Politik interpretiert wird. Ich hatte den Eindruck, dass die Debatte, die seitdem geführt wird, sich sehr schnell von den konkreten Zahlen und von den Details in der Statistik losgelöst hat und sehr schnell zu einer generellen Migrationsdebatte geworden ist. Woran liegt das?
Ich glaube auch, da gibt es mehrere Punkte, woran das liegt. Zum einen ist es so, dass die PKS mit ihren vielen Verzerrungen und ihrer Ungewichtetheit in verschiedenen Bereichen fast schon strukturell, würde ich sagen, dafür sorgt, dass solche Debatten sich entzünden können, weil sie eben gerade auch bestimmte Bevölkerungsgruppen stark überrepräsentiert darstellt. Wenn man das sich dann genauer anschaut, genauer berechnet, dann kann es sein, wenn man bestimmte Faktoren berücksichtigt, dass das Bild, auch was jetzt aktuell dort dann diskutiert wird, also dass zum Beispiel Menschen, die gerade zu uns kommen, die Fluchtmigration hinter sich haben, dass die besonders belastet sind, das kann sich sogar ins komplette Gegenteil verkehren. Das heißt, wir sprechen nicht nur über Nuancen, sondern wir sprechen darüber, dass man mit Datenquellen, die sehr viel differenzierter sind, von einem Bild kommen kann, was schwarz ist, zu weiß. Ja, also das sind keine kleinen Unterschiede. Mhm. Ein zweiter Punkt, den ich da aber schon auch ansprechen möchte noch, ist, wir haben natürlich auch gerade in Deutschland, und das sage ich jetzt mal ein bisschen sarkastisch, eine gute alte Tradition, ausländische Menschen sehr, sehr kritisch zu sehen. Ja, und mit guter alte Tradition meine ich gar nicht so eine gute alte Tradition, sondern das zieht sich historisch in Deutschland durch. Und das fällt mir schon sehr stark auf, auch als jemand, der sich mit so Themen wie Rassismus befasst, dass ich den Eindruck habe, es wird fast nur darauf gewartet, dass es irgendwo einen Anfasser gibt, um dieses Thema wieder aufzumachen. Und das finde ich schon beachtlich. Und selbst mit Blick auf diese sehr verzerrte PKS finde ich das beachtlich, weil, ich sag mal, wenn man sich die absoluten Zahlen anschaut, was man aus verschiedenen Gründen auch nicht immer machen sollte, aber dann ist es schon so, dass in sämtlichen Deliktsbereichen sind rein quantitativ deutsche Täter ohne Zuwanderungsgeschichte ganz weit vorne an erster Stelle, ja, in fast allen Delikten. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist logisch, weil wir sind in Deutschland. Ich finde es halt nur interessant, dieser Punkt fällt immer in den Debatten, die ich so beobachte, häufig völlig unter den Tisch. Das heißt, wir sprechen über eine Gruppe, die eigentlich weiter hinten steht in absoluten Zahlen. Aber natürlich, man kann sich das hin und her rechnen. Dann wird das hingerechnet mit dem Bevölkerungsanteil und so. Und dann kommt man irgendwie drauf, naja, die sind ja aber stärker belastet. Und das betrifft vor allem ausländische Menschen. Es betrifft aber auch, und auch das finde ich ebenfalls interessant, immer wieder auch die Jugend. Ja, also auch das haben wir ja jetzt wieder, Jugendkriminalität. Und wenn man sich die Debatten mal anschaut, wie waren die denn so vor Jahrzehnten, wie waren sie sogar schon vor Jahrhunderten, auch darüber gibt es Dokumentation, dann ist das immer das Gleiche. Das heißt, auch vor Jahrhunderten hieß es schon, die Jugend wird immer schlimmer, immer respektloser, immer gewalttätiger, die Welt geht unter, wir werden aussterben. Ich übertreibe jetzt mal als Gesellschaft, mit der Jugend ist nichts anzufangen. Und diese Debatten ziehen sich durch bis in die Neuzeit. Das heißt, ich würde schon sagen, es ist zum einen diese statistische Problematik, aber es ist auch ein ganz stark Vorurteils-Stereotypen behafteter Diskurs. Und ja, mein Eindruck ist schon, viele Menschen suchen auch nach Sündenböcken, die nicht aus ihrer eigenen Gruppe sind. Das heißt, da müssen andere Gruppen für herhalten. Und leider ist es eben so, dass hier diese zwei ungünstigen Faktoren zusammenkommen. Das heißt, wir haben eine Stereotype, wir haben, wie ich finde, auch in Teilen rassistische Debatten. Und das fällt auf fruchtbaren Boden einer Statistik, die eben sehr, sehr ungünstig ist, um solche Dinge überhaupt zu debattieren.
In der PKS ist ja auch die Rede von nicht-deutschen Tatverdächtigen und von deutschen Tatverdächtigen. Das heißt, es geht hier ja immer nur um Tatverdächtige und nicht um Straftäter. Vielleicht können Sie diesen Begriff nochmal erklären. Warum wird da der Begriff Tatverdächtige verwendet?
Ja, das hat, wenn man jetzt ganz weit ausholt, mit der Gewaltenteilung zu tun. Die Polizei ist ja eine Exekutivinstitution und am Ende entscheidet die Justiz und vor allem Gerichte darüber, ob jemand eben auch verurteilt wird wegen einer Straftat oder nicht. Und insofern ist es schlicht und ergreifend rechtlich geboten, dass die Polizei da solche Bezeichnungen verwendet. Das heißt, es geht um Tatverdächtige. Es ist ein Tatverdacht und ob dieser Verdacht zutrifft oder nicht, der wird sich im weiteren Verfahrensverlauf herausstellen oder nicht. Und tatsächlich ist das auch ein nächster Kritikpunkt. Wir haben also in der PKS, wenn wir die Zahlen uns anschauen und schauen uns andere Studien oder auch andere Statistiken dann der Justizbehörden an, vor allem der Gerichte, verurteilten Statistiken, dann sehen wir, dass nur ein kleiner Teil, das ist nach Delikt allerdings auch unterschiedlich, aber auf jeden Fall ein sehr viel kleinerer Teil am Ende zu einer gerichtlichen Erledigung und vor allem auch zu einer Verurteilung kommt, als das, was ganz am Anfang in die Statistik eingeht. Das ist ein Stück weit normal, weil es wird natürlich ermittelt, das ist ja der Sinn des Verfahrens und bei Ermittlungen kann sich eben auch herausstellen, dass Dinge da nicht so sind, wie sie vielleicht am Anfang sich dargestellt haben. Also das ist in Teilen normal. Allerdings gibt es auch immer wieder Verfahren, wo man schon darüber debattieren kann, haben vor allem die Exekutivbehörden, also Staatsanwaltschaften, würde ich da im weitesten Sinne auch noch dazu zählen, und die Polizei, haben die auch einen überbordenden Ermittlungseifer manchmal, ja, weil schon auch immer wieder bei prominenten Verfahren kann man das sehen, auch manchmal Fälle angezeigt werden, ja, wo viele Juristinnen und Juristen von Anfang an sagen, naja, also da ist eigentlich kein Tatverdacht aus unserer Sicht gegeben, aber da spielen eben manchmal auch politische Diskurse eine Rolle, ja, dass man auch gegen bestimmte Gruppen sehr hart vorgehen will und dann im Zweifel halt erstmal anzeigt, auch wenn am Ende vielleicht klar ist, dass da wenig bis nichts bei rauskommt. Also auch hier haben wir natürlich eine Verzerrung. Und ein weiterer, auch sehr interessanter Punkt, den ein Kollege aus Regensburg, Professor Müller, die Tage nochmal niedergeschrieben hat in einem Blog. Gerade im Bereich der Zuwanderung oder auch der Migration ist es eben so, dass da sogar auch Kinder, und zwar in Tausenden und wahrscheinlich bundesweit Zehntausenden Fällen, in der PKS erfasst werden, also Babys und Kleinkinder unter 6 Jahren, weil sie eben mit ihren Eltern quasi geflüchtet sind, aus dem Ausland kommen und mit Kinderfüßen, ich übertreibe jetzt mal, aber dass man das Bild sieht, das ist eigentlich nicht übertrieben, deutschen Boden betreten. Und in dem Moment, wo sie deutschen Boden betreten, sagen also einige Polizeien in Deutschland, allen vor allem die Bundespolizei offensichtlich, die sind illegal eingereist, obwohl juristisch absolut klar ist, dass Menschen unter 14 Jahren in Deutschland nicht strafmündig sind. Das heißt, es ist klar, dass sie gar keine Straftaten begehen können. Aber die PKS macht hier Ausnahmen. Das wird dann damit begründet, dass man eben auch ein Bild, ein Kriminalitätsbild haben möchte im Bereich Kinder- und Jugendkriminalität. Aber allein das muss man sich mal vorstellen. Wir sprechen also hier über eine Anzahl von Tausenden, wahrscheinlich Zehntausenden Fällen, gerade in Zeiten hoher Migration, wo Kleinstkinder und Säuglinge in Teilen angezeigt werden und in die PKS eingehen. Und dann brauchen wir uns natürlich nicht wundern, wenn am Ende wir große Anstiege haben im Bereich gerade auch Kinder- und Jugendkriminalität. Und was erleben wir jetzt für Debatten? Diese Einschränkung, die ich gerade gemacht habe, die aus meiner Sicht ganz wichtig ist, die taucht überhaupt nicht auf in der öffentlichen Debatte. Das heißt, wir haben jetzt Innenminister aus großen Flächenbundesländern, die dann sagen, wir müssen darüber debattieren, ob wir die Strafmündigkeitsgrenzen senken, weil wir um so und so viel Prozent einen Anstieg haben von Kriminalität im Kindesalter. Ja, und ja, das sind natürlich Sachen. Also normalerweise müsste man eine ganz andere Frage stellen. Wieso zeigen Polizeien, obwohl das juristisch absolut inkorrekt ist, in tausenden Fällen kleine Kinder und Säuglinge an?
Warum macht man das?
Das ist die große Frage. Aber ich sage mal, man muss ja jetzt nicht völlig blind durch die Gegend laufen, wenn man das sich alles so vor Augen hält. Also Politik spielt hier sicherlich schon eine Rolle. Und das ist so der nächste Punkt. Ich finde eben, Kriminalität ist ein großer Faktor, der mit Emotionen einhergeht. Da können wir uns dem gar nicht verwehren. Das geht uns allen so. Ja, niemand möchte ausgeraubt werden oder dies und das. Das heißt, es ist durchaus auch wichtig, darüber zu sprechen. Aber man kann natürlich auch, wie soll man sagen, diese Emotionen nutzen. Man kann auch Ängste nutzen, um beispielsweise politische Dinge durchzusetzen, die man vielleicht sonst nicht durchsetzen könnte. Ja, und ich stelle schon immer wieder fest, dass manchmal politische Debatten über Maßnahmen, die dort bestimmte Akteure gerne haben wollen, was weiß ich, ob das jetzt, ist jetzt wirklich beispielhaft, aber ich sag mal, Vorratsdatenspeicherung oder mehr Kontrolltätigkeiten, anlassunabhängige Kontrollen oder Grenzkontrollen, Schleierfahndung. Da gibt es manchmal schon im Vorlauf monatelang Debatten und dann ist es so, schwuppdiwupp, sage ich mal, hat man dann eine schöne Statistik an der Hand, wo man dann sagen kann, um Gottes Willen, das wird alles viel schlimmer und wir müssen jetzt ganz hart darauf hauen. Und auch das ist was mir jetzt dieses Mal wieder sehr aufgefallen ist. Ich habe mir im Nachgang dann nochmal die Veröffentlichung angeschaut, der PKS, der Bundes-PKS, und da wurden zwar von den Akteuren auch so ein paar am Anfang gerade so ein paar Dinge gesagt, die sich gut anhören und richtig sind. Also man muss auch mehr in Prävention investieren und mehr Sozialpolitik, aber das schwenkte dann sehr, sehr schnell und wir waren dann auch schon bei dieser Pressekonferenz wieder extrem im repressiven Bereich, also der Rechtsstaat, man muss sich durchsetzen, es darf nicht geduldet werden. Dann wurde da auch mit Zahlen hantiert, wo ich einfach, das muss ich leider so sagen, also wenn in dieser Form, wie es dort teilweise auch sehr prominent gemacht wird von einzelnen politischen Akteuren. Wenn so in Prüfungen junge Studierende in der Rechtswissenschaft oder in der Polizei, in der Kriminologieprüfung das vortragen würden, dann würden sie durchfallen. Ja, das wäre nicht nur irgendwie schlecht, sondern man würde sagen, das ist so unzureichend, diese Argumentation, die dort vorgenommen wird, in den Teilen falsch, dass das nicht mehr in einem Bereich sein kann, wo man sagen kann, das ist irgendwie noch befriedigend oder ausreichend. Ja, also das muss man sagen und das ist eben wirklich problematisch. Ja, und also da spielen, glaube ich, politische Dinge eine Rolle. Es spielt auch vor allem eine Rolle dabei, dass man ja sehr, sehr gerne mit diesen sogenannten Aufklärungsquoten hantiert. Ja, das heißt, es gibt einen gewissen Wettbewerb zwischen den Ländern, gerade zwischen den Innenministerinnen und Ministern. Das ist leider ein System, was sich über Jahrzehnte so etabliert hat, wo der Einzelne oder die Einzelne auch schlecht rauskommen, selbst wenn sie wollten. Das heißt, man vergleicht sich auch, man vergleicht die Polizeiarbeit, die Effektivität über diese sogenannten Aufklärungsquoten. Und die liegen dann meistens so irgendwie bei 60-65%, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und damit möchte man eben signalisieren, wir haben das im Griff. Das ist was ich erstmal auch gut finde, dass man nicht versucht, den Leuten Ärger zu oder unnötig Ängste zu machen. Aber man muss eben sagen, das sind letzten Endes in Teilen fiktive Zahlen. Ja, weil ich habe es ja schon gesagt, diese Aufklärungsquoten beziehen sich ja nur auf das, was die Polizei macht. Wir wissen jetzt aber aus Dunkelfeldstudien, dass es Kriminalitätsbereiche gibt, zum Beispiel im Bereich Sexualdelikte, wo also mehrere tausend Prozent die tatsächliche Kriminalität über dem liegt, was dort statistisch erfasst wird, weil Menschen aus unterschiedlichen Gründen das ganz, ganz selten anzeigen. Also wir wissen von bestimmten Sexualdelikten, Delikten, die auch schwerwiegend sind, da sind wir im einstelligen Prozentbereich, was dort angezeigt wird. Ja. Und dann würden natürlich diese ganzen Aufklärungsquoten, also wenn man das alles ins Verhältnis setzen würde und die anderen Studien, die man dazu hat, dann wären die Aufklärungsquoten relativ nichtssagend, weil die würden sich dann eben auf diesen einstelligen Prozentbereich beziehen, der überhaupt nur bekannt wird. Und das wird aufgeklärt, das ist eine gute Nachricht, aber man würde wahrscheinlich schnell gefragt werden, ja, aber was ist denn jetzt eigentlich mit den anderen 90% oder 95%? Wieso sind die denn gar nicht polizeibekannt und so weiter? Also ich glaube, es ist, um das knapp zu machen, es ist vielleicht auf den ersten Blick auch gar nicht so attraktiv für Innenpolitik, das tatsächliche Ausmaß darzustellen von Kriminalität, wie es ist, weil dann vielleicht noch ganz andere Fragen aufkommen würden von Effektivität, auch von Polizei- und Justizarbeit und auch vielleicht Institutionenvertrauen und so. Und insofern hantiert man vielleicht eher mit diesen Statistiken, auch wenn man mit Sicherheit weiß, dass die nicht besonders gut sind. Aber ja, man kann sich da, ich sag's jetzt mal platt, relativ gut auf die Schultern hauen, was man für eine tolle Innenpolitik macht und dann eben auch da viel aufklärt. Also ich habe ja eben zum Beispiel gesagt, dieser Punkt mit den Kindern, da muss man sich einfach mal vorstellen, jeder Fall, der dort angezeigt wird, ist ein aufgeklärter Fall, ne? Weil die Polizei stellt den fest, Behörden stellen den fest und hat einen bekannten Täter, Täterin. Ich traue es mir eigentlich kaum zu sagen, wenn ich mir da vorstelle, dass ich da jetzt Babys mit bezeichne oder Kleinkinder, aber man hat quasi bekannte Täterinnen und Täter und das ist, jeder Fall ist aufgeklärt. Das heißt, wenn ich dort über Tausende und Zehntausende Fälle spreche, habe ich natürlich in diesem Bereich super Aufklärungsquoten, die auch insgesamt dann eingehen. Das Gleiche ist bei Drogenkontrollen. Jeden Fall, wo ich jemanden feststelle, der jetzt zurückliegend Cannabis oder so hatte, selbst wenn das ein Gramm war, war ein aufgeklärter Fall mit einem bekannten Täter. Habe ich 100% Aufklärungsquote. Dasselbe ist bei Fahrscheinkontrollen, dieses Schwarzfahren und so, ja. Und das sind ja auch alles so Dinge, gerade bei diesen Fahrscheinkontrollen oder auch Drogenbesitz, da gibt's ja eigentlich schon lange Debatten, durchaus auch aus der Wissenschaft stimmen, die sagen, wir sollten das liberalisieren. Normalerweise sollte das gar nicht strafbar sein. Und auch da erleben wir ja ein großes Angehen von anderen Akteuren wieder dahinter. Und manchmal ist es auch relativ widersinnig, wenn man sich dann so die Empfehlungslage anguckt aus der Wissenschaft. Und da fragt man sich ja, warum ist das so? Ich weiß es nicht, aber ich sag mal so, wenn ich mir vorstelle, dass gerade diese Gesetzlichkeiten, die ich da gerade angesprochen würde, wenn die entschärft würden, ja, wenn das entkriminalisiert würde, das würde dazu führen, dass die polizeilichen Aufklärungsquoten ganz massiv einbrechen, weil genau in diesen Deliktsfeldern man eben bei 100% Aufklärungsquote ist. Ne?
Wenn Sie das so schildern, dann hört sich das für mich fast schon so an, als ob die Statistik von den verschiedenen Akteuren bewusst manipuliert wird oder jedenfalls so interpretiert wird, dass es gerade in das Narrativ reinpasst.
Ja, also das kann ich leider kaum abstreiten. Also auch dazu gibt es auch Forschung durchaus und es gibt belegte Fälle, auch wo nachvollziehbar wurde schon, dass die Statistik auch in diesem Sinne manipuliert wurde. Man kann sich dann darüber streiten, was bedeutet jetzt Manipulation? Also ist es Manipulation, wenn jetzt man zum Beispiel sagt, in einem bestimmten Bundesland in der Dienststelle, oh, unsere Aufklärungsquoten sehen gerade nicht so gut aus, lasst uns jetzt mal 3 Wochen Drogenkontrollen machen, ja, oder lasst uns mal 3 Wochen quasi die Straßenbahn kontrollieren oder. Ist das jetzt Manipulation oder nicht? Da kann man natürlich sagen, es ist keine Manipulation, weil die Delikte, die da festgestellt werden, die finden ja tatsächlich statt und die Polizei klärt das auf. Wenn man es kritisch sieht, könnte man sagen, ja gut, da wird natürlich künstlich sozusagen eben an diesen Quoten geschraubt. Da werden künstlich auch mehr Straftaten hineingebracht, als sie ohne diese Kontrollmaßnahmen zumindest eben wären diese Straftaten unentdeckt geblieben. Da kann man sich drüber streiten, von daher muss man sicherlich vorsichtig sein mit der Manipulation. Ich will auch nicht sagen, dass das flächendeckend so gemacht wird, aber es ist schon so, das ist, glaube ich, unumstritten, das kann man sagen, dass mit der PKS ganz aktiv Politik gemacht wird.
Vielen Dank für diese sehr interessante Einordnung. Ich bin sehr gespannt, wie die Debatte nächstes Jahr geführt wird.
Ich vermute leider ähnlich, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Vielen Dank.
Danke.
Dass mit der PKS aktiv Politik gemacht wird, das konnte man in den letzten Wochen nicht nur in Talkshows, sondern auch durch die Aussagen verschiedener Politiker feststellen. Dabei im Fokus stehen vor allem die Zahlen im Bereich der Jugendkriminalität. Die Debatte um den Anstieg der Kriminalität wird aber häufig über und nicht mit den Betroffenen geführt. Deshalb habe ich mich mit dem Sozialarbeiter Burak getroffen, der stellvertretend für die Jugendlichen seine Perspektive auf die Debatte erklärt hat und mir einen Einblick in seine Arbeit gegeben hat. Also ich bin heute mit Burak unterwegs und passenderweise sind wir heute auf den Straßen von Berlin unterwegs, denn Burak ist Sozialarbeiter und betreibt Streetwork in Berlin. Und vielleicht fangen wir am besten einmal so an, dass du erzählst, wie ein normaler Arbeitstag bei dir aussieht.
Okay, also erstmal muss man sagen, wir laufen gerade in den schönen Straßen von Berlin im Prenzlauer Berg mit Kaffee und Sonnenschein. Nein, also mein Arbeitstag sieht so aus, dass ich in der Regel irgendwann morgens aufstehe, ganz normale Morgenroutine. Und wenn ich dann fit bin, gehe ich raus und fahre dann nach Schöneberg. Da arbeite ich im Schöneberger Norden. Und dann ist es ganz unterschiedlich. Manchmal geht es sehr früh los, weil ich mit Jugendlichen Termine habe. Zum Beispiel im Jobcenter oder in irgendwelchen anderen Ämtern, bei Behörden. Ne? Die sind dann meistens ja so zwischen 7 und 12. Und die begleite ich dann dahin. Mhm. Wenn es aber nicht der Fall sein sollte, dann fängt mein Tag eher ein bisschen später an, weil er nach hinten raus auch länger geht. Ne? Ich arbeite mit Jugendlichen im Schnitt so zwischen 16 und 27, also Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Mhm. Und Zielgruppe ist dann doch meistens so 18 bis 22, so sind die meisten. Genau, und die sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie sich um 12 Uhr aus dem Haus wagen und dann mit mir schon zum Mittagstisch um 12 setzen, sondern da geht es dann halt erst meistens so 15, 16 Uhr los. Mhm. Dafür dann halt aber auch immer ziemlich spät. Genau, und dann ist es ganz unterschiedlich. Also es gibt das Streetworken, was wir tun. Wir gehen raus. Das ist quasi meine Methode, um Menschen überhaupt aufzusuchen. Ne? Und zu gucken, was ist los im Kiez. Zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Und in dieser Rolle kannst du dir das vorstellen, dass ich wirklich aktiv auf junge Menschen gehe. Und sie anspreche, mich vorstelle, mal schau, wie es ihnen geht. Mhm. Das ist aber natürlich nicht mehr nach so einem Zufallsgenerator, dass man jeden Tag einfach die unbekannten Straßen abklappert, sondern man hat ja nach einer gewissen Zeit vielleicht auch ein paar Jugendliche, die man kennt. Mhm. Und Kooperationen, die man hat mit Jugendzentren zum Beispiel, wo man dann regelmäßig mal vorbeischaut. Mhm. Und Jugendliche und junge Erwachsene, die einen dann auch mal mitnehmen. Ne?
Ja.
Wenn ich dann jemanden anrufe und sage, hey, ich bin gerade im Kiez, wo bist du? Und der sagt, ja, wir wollten gerade zu fünft Fußball spielen gehen, zum Friseur oder was essen. Mhm. Kommst du mit? Ja klar, dann komme ich auch mit. Das ist dann quasi so die Überleitung. Ne?
Ja. Ja, und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir heute mit dir sprechen wollten. Weil vor ein paar Wochen kam ja die Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2023 raus. Und es gab ja so drei Punkte, an denen sich sehr stark aufgehängt wurde. Also diese Zunahme an Gewalt, diese Zunahme an nicht-deutschen Tätern und die Zunahme an Kinder- und Jugendkriminalität. Und weil du ja eben viel mit Jugendlichen und Kindern zusammenarbeitest, ist so ein bisschen die Frage, wie du zu dieser Debatte stehst oder wie du vielleicht auch die Realität siehst und ob dir vielleicht auch so ein Anstieg überhaupt aufgefallen ist in deiner täglichen Arbeit.
Also ja, ich weiß nicht, wie stellvertretend diese Statistik oder Statistiken immer für das Gesamtbild sein sollen. Da muss man ja auch drauf achten, wer diese Statistik erhebt und wie sie erhoben wird. Mhm. Ja. Und das ist aber ja nicht mein Job, da hattet ihr ja einen Experten dazu, glaube ich. Ne? Und ich habe mir das angeschaut und war dann natürlich auch ein bisschen verwirrt, wie halt auch medial über viele Menschen gesprochen werden, weil es natürlich auch meiner Meinung nach sehr, sehr einseitig ist. Aber ja, also man muss jetzt auch nicht so tun, als gäbe es keine Probleme und alles ist gut und die armen Menschen und ne. Also ich bin kein Fan von Schwarz-Weiß-Denken.
Ja.
Natürlich gibt es Probleme auf den Straßen und viele dieser Probleme wurden ganz lange unter den Teppich gekehrt. Mhm. Ich denke da zum Beispiel an Corona, an die ganze Corona-Zeit, wie viele Debatten und Entscheidungen über die Köpfe hinweg vieler jungen Menschen getroffen wurden und sie einfach extrem ausgeschlossen wurden. Und man sich jetzt wundert, dass quasi so ein bisschen das alles zurückkommt. Ne?
Ja.
Genau. Und ja, ich erlebe natürlich auch Kriminalität und Gewalt in meinem Alltag. Aber ich würde nicht sagen und ich würde es nicht pauschalisieren, dass es tendenziell ja, jetzt mehr Ausländer oder Menschen mit Migrationshintergrund sind. Genauso wenig, dass jetzt irgendwie die geflüchteten Menschen tendenziell krimineller geworden sind oder so. Ich glaube, in dieser ganzen Debatte ist so ein Stichwort, was mir ehrlich gesagt sehr häufig fehlt. Mhm. Und das ist Armut. In dem Kontext sprechen wir, finde ich, viel zu wenig. Weil die Menschen, mit denen wir zu tun haben oder über die wir gerade sprechen, die haben halt leider, leider viele Probleme. Und davon ist halt Armut ein großer Faktor. Viele sind von Armut betroffen. Viele junge Menschen sind von Armut betroffen. Und das, finde ich, müssten wir ein bisschen mehr hervorheben.
Ja, das wäre jetzt auch auf jeden Fall eine Frage, die ich auch noch gestellt hätte. Wie überhaupt junge Leute dazu kommen, Straftaten zu begehen? Und du sagst, es ist auf der einen Seite Armut, aber spielen da noch andere Dinge mit hinein?
Wie junge Menschen auf die Idee kommen, Straftaten zu begehen, das ist kein, da gibt es keine Antwort darauf. Hm. Das ist ganz vielfältig, ganz unterschiedlich. Es gibt ja auch keine Antwort darauf, warum junge Menschen Drogen konsumieren. Ne? Das kann Langeweile sein, das kann Anpassung sein, das kann schwierige Lebensphase sein, es kann eine Perspektivlosigkeit sein, das kann ein blöder Fehler sein, das kann vielleicht eine negative Beeinflussung sein. Populär sind falsche Freunde, falsches Umfeld, ne? Wobei das auch immer nicht pauschal darzulegen ist. Und ja, also wie gesagt, ich kann dir da keine direkte Antwort drauf geben, weil es einfach so vielfältig ist.
Ja.
Aber tendenziell kann ich schon sagen, dass Menschen, die bereit sind, Straftaten zu begehen oder in die Kriminalität abrutschen, und in meinem Fall halt ganz konkret Jugendliche, schon sehr häufig mit dem Rücken zur Wand stehen. Ne?
Ja.
Und die wenigsten, mit denen wir arbeiten, machen das aus Jux und Dollerei, weil sie es so geil finden und jetzt irgendwie den krassen Gangster spielen wollen, sondern weil sie meistens für sich in ihrer eigenen Lebensphase keinen anderen Weg finden. Und das finde ich halt schade.
Ja, hast du das Gefühl, dass die Jugendlichen, mit denen du zusammenarbeitest oder mit denen du täglich irgendwie Kontakt hast, dass die von dieser Debatte was mitbekommen?
Von der Debatte, die wir führen?
Ja, genau, über diese Debatte, dass Jugendliche immer krimineller werden.
Ja, natürlich, klar.
Und wie stehen die dazu?
Ja, viele schütteln mit dem Kopf. Weil warum, also die sagen halt, die meisten Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe, sind verdammt kluge Leute. So. Und viele studieren und viele machen ihr Abi und viele reißen sich den Arsch auf und werden aber in solchen Debatten halt leider oft über einen Kamm geschert. Und das kann natürlich auch nerven. Ne? Mhm. Und das ist leider halt oft pauschal. Und klar, Jugendliche befassen sich damit. Wie gesagt, sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Und sagen, haben dann so ein bisschen dieses Gefühl von, hä, meinen die mich? Und was soll das eigentlich so, ne?
Ja, was denkst du, ist da die Lösung? Oder was würden sich jetzt vielleicht zuallererst, was würden sich die Jugendlichen wünschen?
Naja, also die Jugendlichen würden sich wahrscheinlich ein bisschen mehr Mitspracherecht wünschen und ein bisschen mehr Respekt für das, was sie machen. Respekt ist ja keine Einbahnstraße, ne? Respekt muss man geben, um auch was zu bekommen. So. Aber wie ich schon vorhin über Corona erzählte, oftmals haben wir Erwachsenen halt einfach so eine Art und Weise, wie wir halt Jugendliche, vor allem Kinder und Jugendliche, halt total so zur Seite schieben. Ne? Und halt wenig auf Augenhöhe unterwegs sind. Und ich kann mir vorstellen, dass viele sich da auch einfach so nicht gehört fühlen. Ne? Und das ist generell auch einfach so das Thema. Wenn ich unterwegs bin, mich mit jungen Menschen unterhalte, dann bekomme ich das Feedback oft, dass sie sich freuen, dass man mal auf sie zugeht, mit ihnen spricht und ihnen auch die Möglichkeit gibt, auch mal was sagen zu können und sich mal erklären zu können, statt immer, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, rechtfertigen zu müssen. Ne? Ich erinnere an die Silvesterdebatte beispielsweise. Ne? Und das ist halt immer so, wie ich meinte, dieses mit dem Rücken an der Wand stehen. Da muss man halt irgendwie was dazu sagen.
Vielleicht, um nochmal zurückzukommen, zu ein bisschen mehr zu dir und zu deiner Arbeit. Was sind denn so Fälle mit Jugendlichen, die dir so am meisten im Kopf bleiben? Oder die dich irgendwie, ja, vielleicht zum Nachdenken anregen?
Also, ich bin immer sehr, sehr, ich finde es sehr bewundernswert, wenn Jugendliche in ihren Lebensumständen, und diese manchmal sehr hart und die müssen wirklich vieles aushalten und vieles mitmachen, trotzdem funktionieren und kreative Wege finden, um sich durchs Leben durchzuwurschteln und irgendwie trotzdem die Laune nicht verlieren und ne, den Mut nicht verlieren und so eine unfassbare Haltung auch haben. Und viele wollen auch wirklich Gas geben, viele wollen ihr Ding machen, viele wollen auch dieser Gesellschaft was Gutes tun. Und das finde ich einfach bewundernswert, wenn man sich so überlegt, ey, du hast so viele Probleme in deinem Alter, wie machst denn du das? Und viele Kids kriegen das halt irgendwie gebacken. Und das finde ich halt sehr schön so, erstmal das Positive zu nennen. Natürlich gibt es auch Negatives. Und ja, das beschäftigt mich natürlich auch, wenn so strukturell Dinge nicht funktionieren. Wenn wir merken, dass wir aufgrund von ausbeutenden oder diskriminierenden, ausgrenzenden oder ausschließenden Faktoren nicht vorankommen. Und da sind wir als Sozialarbeiter ja quasi auch immer in so einer verbündeten, übersetzenden Funktion zwischen Gesellschaft und dem, der so ein bisschen abgeschrieben ist davon. Ne?
Ja.
Versuchen ja wieder so Brücken zu bauen oft. Mhm. Wenn man dann merkt, puh, okay, man kommt ganz schön schneller an seine Grenzen, so, kann es natürlich sehr frustriert sein. Ne? Wir reden von Rassismus, wir reden von ja, einfach auch oft einem sehr unfairen Leben so, wo viele halt sich irgendwie durchwurschteln müssen. Ich erkläre das gerne in so einer Metapher wie bei so einem Marathon. Wir haben irgendwie so diesen Marathon, nennen wir mal das Leben. Wer durch die Ziellinie kommt, ist erfolgreich. Und wer sich dabei auch gut anstellt, ist auch cool und krass und so. Aber alle müssen diesen Marathon laufen. Es wird aber nicht gewährleistet, ob die, die an der Startlinie stehen, alle dieselben Schuhe anhaben, alle trainiert sind, alle gesund sind, alle fit sind. Und es schaut auch nicht so richtig jemand, wenn einer nach 10 Kilometer umkippt und nicht mehr weiter kann. Aber wenn einer durchs Ziel schafft, sagen dann alle, guck, der hat's geschafft, die anderen können es doch auch schaffen. Ne? Und das finde ich halt einfach eine Metapher, die ich sehr gerne verwende, um das nochmal so ein bisschen zu verbildlichen. Ne? Ist halt einfach manchmal sehr unfair. Weil nicht alle haben dieselben Startbedingungen, nicht alle haben dieselben Kompetenzen, nicht alle haben dieselben Skills, ne? Und nicht alle haben dieselben Chancen auch.
Aber diese Kriminalitätsstatistik, die ist ja jetzt veröffentlicht worden und es gab ja irgendwie direkt danach den Aufschrei und irgendwie auch dieses, wird Deutschland gefährlicher, werden die Jugendlichen krimineller, um jetzt mal ein paar Sachen zu zitieren, die jetzt ein bisschen überspielt natürlich dargestellt sind. Was würdest du dir denn jetzt wünschen, was da gemacht werden muss, vielleicht von Seiten der Politik, von Seiten der Medien, von Seiten der Statistik? Weil das macht ja auch deine Arbeit, beeinflusst das ja natürlich auch, wenn so eine Statistik rauskommt und du dich tagtäglich mit Jugendlichen in Berlin beschäftigst.
Ja, also von seitens, ist schwierig zu beantworten, weil was wünsche ich mir von den Medien? Eine neutralere Haltung und ja, generell vielleicht auch erstmal, sich erstmal vielleicht ein ganzheitliches Bild zu machen, bevor man halt irgendwie pauschalisiert. Das ist einfach so meine Meinung. Ich finde es alles einfach sehr hektisch und auch teilweise sehr populistisch. Und vieles ist auch einfach sehr krass salonfähig geworden, wo man früher gesagt hätte, es ist so ein AfD-Sprech zum Beispiel, ne? Oder ja, also ich erlebe das einfach immer wieder. Dieser gewisse Populismus, der stört mich ein bisschen. Und was ich mir ansonsten wünsche, also Kinder haben keine Lobby. Junge Menschen sind sehr, ja, oder sind halt sehr auf sich alleine gestellt. Und ich würde mir schon wünschen, wenn man mehr aufeinander zugeht, mehr miteinander spricht, statt über die Köpfe hinweg entscheidet. Ne? Das fände ich schön. Und es hat auch was mit Teilhabe und Partizipation zu tun, dass man mitentscheiden kann. Und ja, das würde ich mir von Politik und Gesellschaft wünschen, ne? Dass wir offener in die Welt gehen und die Bedürfnisse dieser Kinder und Jugendlichen einfach mehr auf dem Schirm haben. Ich weiß, das Leben ist hart und wir haben alle unsere Probleme. Aber wir waren halt alle auch mal jung und haben alle als Kind angefangen. Das darf man halt nicht vergessen. Und gerade von Politik erwarte ich da auch, wenn ich das so sagen darf, natürlich auch mehr Zuwendung und auch eine Verantwortung. Weil man kann es nicht immer nur aufs Geld münzen und sagen, ja, es ist kein Geld da, es ist kein Geld da. Aber auf der anderen Seite ist es auch kein Geheimnis, dass für soziale Arbeit, für Schulen, für die Pflege, für alles, was diese Gesellschaft ja irgendwie auch am Laufen hält, oft doch irgendwie nicht genug Geld da ist oder halt extrem eingespart werden muss, ne? Während andere Bereiche ein bisschen mehr haben dürfen. Ja? Mhm. Und das ist halt eine Frage der Verteilung. Und da stehe ich natürlich zu meinen Leuten und zu den Menschen, mit denen ich zu tun habe und würde mir wünschen, dass wir auch ein Stück vom Kuchen kriegen. Ne?
Es gab ja jetzt gerade in den letzten Wochen auch eine Debatte über die Strafmündigkeit von Kindern, eben gerade wegen Extremfällen, die im letzten Jahr auch passiert sind, wo eben relativ junge Kinder wirklich brutale Gewalttaten durchgeführt haben. Wie siehst du das? Wie würdest du das einschätzen?
Da bin ich irgendwie strafrechtlich zu wenig drin, dass ich da jetzt irgendwelche Entscheidungen fällen müsste. Ich würde auf jeden Fall generell sagen, es braucht mehr Aufklärung, es braucht mehr Präventionsarbeit und auch mehr Mittel für Prävention. Also, ne, es ist ein Riesenstichwort, auch in meiner Arbeit. Gerade wenn wir über Kinder und Straftaten in jungem Alter sprechen, ist Präventionsarbeit eigentlich so das Ding, wo halt aber häufig auch gespart wird oder auch einfach sehr unkreativ angegangen wird. Ne? Mhm. Und wie viele Kinder gibt es, die mobben? Wie viele Kinder gibt es, die eine Gruppendynamik missbauen und Sachen machen, wo man sich nur an den Kopf fassen kann, bis hin zu schweren Straftaten? Ja. Aber am Ende des Tages sind es halt Kinder. Und ich finde, da sollte man halt auch so früh ansetzen und versuchen zu arbeiten, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Mhm. Ne? Genau, und das fehlt mir halt einfach auch sehr oft. Ich bin viel mit Schulsozialarbeit konfrontiert oder generell auch, ne, im System habe ich so meine Kooperationsmenschen. Und ja, ich höre halt immer wieder dasselbe. Ne? Ja, wir können uns keine weitere Stelle in der Schule leisten, in der Sozialarbeit. Oder ja, meine Kollegin musste aufhören, weil ihre 30-Stunden-Stelle gekürzt wurde. Oder ja, es kam die Polizei und das Präventionsteam an unsere Schule, aber die können jetzt doch nicht mehr kommen, weil doch die Ressourcen woanders reingesteckt werden mussten, etc. pp. Und das ist halt schade.
Wie lange machst du das eigentlich schon und bist du schon immer in Berlin dann unterwegs?
Ich komme ursprünglich aus Hessen. In Berlin wohne ich seit Ende 2017 und habe gleich angefangen zu arbeiten hier. Habe aber ein paar Jahre in Charlottenburg gearbeitet, also Charlottenburg-Wilmersdorf, und bin seit einiger Zeit in den Schöneberger Norden gewechselt.
Ja.
Genau, bin aber beim selben Träger, der Outreach GmbH, kann ich ein bisschen Werbung machen in unserem Sinne. Und genau, wir machen mobile Jugendsozialarbeit seit 30 Jahren.
Siehst du Unterschiede zwischen den verschiedenen Kiezen, in denen du jetzt gearbeitet hast?
Ja, ja, auf jeden Fall.
In welcher Hinsicht?
Also ich würde sagen, die Kids in Charlottenburg und Wilmersdorf waren doch ein bisschen mehr Einzelgänger. Also ich habe da schon mehr so die Kids getroffen, die so alleine ihr Ding machen und ne, so einfach alleine unterwegs waren. Natürlich gab es auch Gruppen, aber tendenziell habe ich mit vielen zu tun gehabt, die einfach irgendwie auch ein bisschen isoliert waren und alleine und auf sich gestellt. Und in Schöneberg ist halt schon eine sehr starke Community. Ne? Viele, die dort leben, sind seit klein auf zusammen aufgewachsen, haben seit klein auf die Probleme gemeistert. Und dahinter steckt natürlich auch noch viel Familie und Gemeinschaft und Community, was sehr schön sein kann. Aber was halt einfach teilweise anders ist als in Charlottenburg-Wilmersdorf, meiner Erfahrung nach. Ne? Andere mögen andere Meinung sein.
Und würdest du sagen, dass Berlin da generell so ein Extrembeispiel ist? Weil wenn über sowas gesprochen wird, dann ja meistens auch über Berlin eigentlich. Also wenn man jetzt so über die Silvesternacht nachdenkt, wenn man über diese ganzen Probleme in den Freibädern letztes Jahr nachdenkt.
Ja, ob da Berlin ein wie sagt man?
Extrembeispiel
ist.
Ja, weil wenn, dann ist dann doch irgendwie immer nur Berlin in den Medien. Und Jugendliche gibt es ja überall in Deutschland.
Voll, also ich sag dir ehrlich, ich glaube so in Frankfurt und NRW und Hamburg und ne, anderen Großstädten geht es auch ordentlich zur Sache. Mhm. Ich glaube, Berlin ist einfach so medial einfach irgendwie interessant. Ne? Gerade auch so Neukölln und ne, jeder Scheiß wird ja auch irgendwie immer über Neukölln berichtet. Mhm. Und das ist halt einfach interessanter.
Ja.
Man klickt sich einfach irgendwie cooler. Genau, aber ich würde nicht sagen, dass das ein Problem ist, womit nur Berlin zu tun hat, sondern ich habe auch viele Freunde aus dem sozialen Bereich, die in Hessen zum Beispiel noch arbeiten. Ja, die haben dieselben Probleme.
Aber ihr habt doch bestimmt auch eine Stelle von Outreach dann in Neukölln, oder?
Wir sind in jedem Stadtteil.
Ja, wie schätzen die Kollegen das ein? Ärgern die sich über die Berichterstattung dann? Oder sehen die das irgendwie auch problematisch dort?
Kann ich dir gar nicht sagen, ehrlich gesagt, weil ich habe mich nicht mit den Kollegen unterhalten über diese ganzen Sachen.
Ja.
Aber ich gehe mal davon aus, dass sie ähnliches Mindset haben wie ich und vielleicht auch das ein oder andere sehr stark pauschalisiert sehen oder noch nicht transparent genug oder wie ich vorhin schon gesagt habe, dass man halt auch vielleicht auf das Thema in anderen Blickwinkeln gucken könnte. Aber ich habe mich nicht intensiv über das Thema mit den Kollegen unterhalten. Da will ich jetzt nichts Falsches sagen.
Vielleicht so als abschließende Frage, was gibt dir denn Hoffnung bei deiner Arbeit mit Jugendlichen?
Was mir Hoffnung gibt bei der Arbeit mit Jugendlichen?
Gerade wenn man so unser ganzes Gespräch, so diese ganze Debatte und irgendwie sehr viel Negatives und
ja,
sehr viel verzerrte Darstellung. Aber was gibt dir dann Hoffnung?
Also du merkst ja, dass ich jetzt hier nicht zu euch gekommen bin, um über die Jugendlichen abzulästern und zu sagen, ja, die sind alle kriminell und die sind alle ganz schlimm. Das ist nicht meine Art. Und das ist auch einfach, würde nicht der Realität entsprechen. Und das ist halt einfach das, was mir Hoffnung gibt, weil die Realität einfach anders aussieht. Weil es unheimlich viele junge Menschen gibt, die wirklich ganz viel Talent haben, die ganz viel Power haben und mir einfach auch immer wieder so zeigen, ey, es braucht vielleicht einfach nur einen Schubser in die richtige Richtung. Vielleicht einfach mal eine Person, die eine Zeit lang einfach nur da ist und ne, den Weg so ein bisschen weiß in dieser orientierungslosen Phase, die sich Jugend nennt, wo wir alle ja irgendwie durch müssen oder mussten. Und das gibt mir einfach Hoffnung, weil ich sehe, wie viel Potenzial in den Kids steckt. Und gleichzeitig habe ich auch einfach das Gefühl, dass ich eine Verantwortung habe gegenüber dem, was schiefläuft. Und das hat natürlich auch einfach damit zu tun, dass ich sehe, dass in unserem Land sehr viel leider nicht so ganz funktioniert, wie ich es gerne hätte. Und dass ich halt auch meine Aufgabe als Sozialarbeiter da versuchen, was zu verändern. Ne?
Ja, und wie hättest du es gerne?
Du stellst so Fragen, Alter. Das hat
darauf hingeleitet eigentlich.
Allgemeine Fragen, also wir können über jede Frage wahrscheinlich 3 Podcasts führen. Also wir hätten es gerne, ja, also wäre schön, wenn es ein bisschen fairer wäre, wäre schön, wenn es ein bisschen herzlicher wäre, weniger ausbeutend, weniger diskriminierend, weniger rassistisch. Mhm. Wenn wir aufhören würden, Menschen zu selektieren zwischen sinnvoll und sinnlos, zwischen gut und schlecht, zwischen Fachkräfte und Abstellkammer. Ne? Also das fände ich einfach schön, wenn wir anfangen würden, uns Menschen so zu behandeln, nach dem, was wir halt sind, nämlich Menschen mit Stärken und weniger ausgeprägten Stärken. Ne?
Ja.
Und wenn wir aufeinander zugehen würden und versuchen würden, uns die Hand zu reichen, statt zu gucken, wie man in diesem Game vorankommen kann, auf Teufel komm raus. Und genau, das würde ich mir auf jeden Fall ein bisschen mehr wünschen. Ein bisschen mehr Liebe einfach.
Ja, aber das ist doch jetzt auch eigentlich voll der schöne Satz, um so rauszugehen aus dem Gespräch. Und das so die Leute mitnehmen.
Wunderbar.
Das dann freut mich. Danke dir.
Ja, gerne. Danke euch.
Luca, wir haben uns ja jetzt für diesen Podcast sehr intensiv mit der Kriminalitätsstatistik beschäftigt. So intensiv, wie ich es noch nie gemacht habe. Man bekommt natürlich jedes Jahr die Diskussion und die Debatte mit, die irgendwie so in der Öffentlichkeit geführt wird. Aber ich fand es total spannend, auch mal einen Blick hinter diese Zahlen zu werfen und auch diese Statistik mal so ein bisschen, und das war ja vor allem der Fokus in meinem Gespräch, zu dekonstruieren. Also wie entsteht die überhaupt? Wie schwierig ist es überhaupt, diese Statistik zu interpretieren? Und letztendlich geht es ja auch darum, dass hinter diesen Zahlen, über die dann ganz viel gesprochen wird, da stecken ja auch Menschen. Und darum ging es ja auch so ein bisschen in deinem Gespräch mit Burak. Was hast du aus dem Gespräch mitgenommen oder was hat dich überrascht?
Ja, zuallererst erstmal, ich habe auch das Gefühl, ich habe richtig viele neue Sachen gelernt, die ich vorher einfach auch so nicht wusste. Und ich habe auch das Gefühl, für nächstes Jahr könnte ich diese ganze Kriminalitätsstatistik viel besser einordnen und auch irgendwie ganz anders betrachten. Was ich mitgenommen habe, ist auf jeden Fall, oder mit dem Gespräch, bei dem Gespräch mit Burak, ist auf jeden Fall diese ganze Debatte, dass sie einfach immer ohne die Person geführt wird, um die es geht. Und das finde ich irgendwie echt heftig und fand deshalb auch einfach seine ganze Perspektive und seine Arbeit mit Jugendlichen einfach super spannend. Und eben auch, dass in dieser Debatte einfach, oder in der Statistik besser gesagt, einfach irgendwie auch Zahlen fehlen oder vielleicht auch einfach Faktoren fehlen. Zum Beispiel hat er uns ziemlich viel über die Statistik von Kindern in Berlin, die von Armut betroffen sind, erzählt. Und das ist einfach ein
Faktor. Also nach der Aufnahme, muss man dazu sagen. Er hat uns das danach noch erzählt. Ich war auch dabei bei dem Gespräch, mal so ein bisschen behind the scenes.
Ja,
genau.
Genau, und das fand ich super spannend, dass eben solche Faktoren in so einer großen Kriminalitätsstatistik überhaupt nicht beachtet werden.
Voll, also gerade der Faktor Armut oder auch andere Faktoren, über die wird ja jetzt in dieser Debatte gar nicht so sehr gesprochen. Es gibt dann immer bestimmte Aspekte, die sehr in den Vordergrund geraten oder sehr im Vordergrund stehen. Und das ist natürlich, wir haben im Podcast ausführlich drüber gesprochen, Jugendkriminalität oder die sogenannte Ausländerkriminalität. Also das ist der Begriff, den man dann auch in vielen Artikeln liest. Aber das war für mich zum Beispiel auch ein sehr, sehr krasses Learning in meinem Gespräch, dass man diese Zahlen, auf deren Grundlage ja dann auch die Debatte geführt wird, dass die gar nicht so fest dastehen, wie man das vielleicht annimmt. Und dass es einfach auch gar nicht so einfach ist, so eine Statistik, die ja auch bestimmte blinde Flecken hat, da werden bestimmte Faktoren gar nicht mit erwähnt oder auf bestimmte Faktoren wird nicht eingegangen, weil auch natürlich diese Statistik einen bestimmten Fokus hat, das ist ja auch normal. Aber man sollte sehr, sehr vorsichtig sein, das habe ich gelernt, wie man diese Zahlen interpretiert. Und selbst die Leute, die das in der Öffentlichkeit ja dann auch oft tun, selbst die ordnen diese Zahlen vielleicht manchmal nicht ganz richtig ein. Das ist so das, was Dr. Martin Thüne auf jeden Fall auch in seinem Gespräch sehr deutlich gemacht hat. Deswegen der Hauptpunkt, den ich wirklich mitgenommen habe aus meinem Gespräch, war, man muss einfach sehr, sehr vorsichtig damit sein, wie man diese Zahlen interpretiert und welche Debatte daraus entsteht. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht,
ja,
mit
auch.
Dir den Podcast zu machen. Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn, zum Beispiel, indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pkpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PKPP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags und freitags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Thilo Mischke, Marlon Plaas, Amira Mustafa, Luca Lau, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Leo Ebert Glang komponiert. Audioproducer: Leo Ebert Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.